Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Und ehe ich das vergesse, stelle ich das an den Anfang, den obligatorischen Gruß aus der Bonner Gemeinde, den wir immer weitergeben sollen, wenn wir woanders sind. Als ich das letzte Mal hier war, das war, glaube ich, Anfang des Jahres im Frühjahr, da sah das noch etwas anders aus. Es hat sich also hier verändert. Ich habe auch unten mir das schon mal angesehen. Ich finde, zumindest unten ist es schon sehr gut gelungen. Ich hoffe, hier gelingt es auch sehr gut. Und was ich toll finde, ist, Gunnar, dass ihr 4 oder 5 Täuflinge habt. Das ist für eine Gemeinde von eurer Größe schon auch im gesamten Bund eine Zahl. Also das finde ich ganz toll und ja, Gottes Segen für euch für diese Taufe in 14 Tagen. Ich freue mich darüber. Meine Predigt heute passt etwas zu dem tristen Wetter. Ich werde nämlich heute predigen über ein Thema. Im Grunde geht es um Lebenskrisen. Aber Lebenskrisen, die auch immer die Chancen haben oder in sich bergen, des Wachstums. Der Predigttext steht in Römer 8, Vers 26 folgende. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschlag berufen sind. Es geht mir also in dieser Predigt in erster Linie um diesen einen Satz. Wer Gott liebt, dem dient alles zu seinem Besten. Und trotzdem geht es mir dabei um das Thema Lebenskrisen. Ihr werdet merken, wie das zusammenpasst. Ich will mich zunächst auf die starke Verheißung konzentrieren, dass denen, die Gott lieben, alles, aber auch wirklich alles zum Besten dient. Ist das nicht wunderbar? Das klingt nach einem herrlichen, geborgenen Leben. Alles dient dem zum Besten, der Gott liebt. Und das tun wir doch hoffentlich alle, die wir hier sind. Die Zusage müsste uns doch ständig ein Strahlen der Freude ins Gesicht bringen. Wenn ich mich hier so umsehe, oder wenn ich in den Spiegel schaue, sieht das doch manchmal ganz anders aus. Dies Wort ist doch eine Garantie für ein gelungenes Leben von Christen, oder? Doch zunächst einmal muss ich Wasser in den Spitzenwein gießen. Denn gerade dieser Vers gehört zu den häufigsten falsch verstandenen Bibelstellen. Dort heißt es nämlich nicht, wie wir es verständlicherweise gerne hätten, wer Gott liebt, bei dem läuft alles nach seinen Wünschen und Plänen, ohne Leid, Sorgen und Probleme. Bei dem hat alles sofort ein Happy End. Schön wär's. Das kommt, aber noch Gottes Plan letztlich vollkommen erst in der Ewigkeit. Nur zu verständlich sehnen wir uns natürlich nach einem glücklichen und geborgenen Leben. Schon heute, in unserem doch oft so grauen Alltag. Das ist auch absolut legitim. Daran ist nichts Verwerfliches. Wobei die Frage, was Glück überhaupt ist, von jedem wohl auch wieder gesondert beantwortet werden wird. Diese Antwort überlasse ich Ihnen selbst. Fest steht aber leider, dass scheinbar im krassen Gegensatz zu Gottes herrlicher Verheißung es manchmal Situationen gibt, in denen das bisher so mehr oder weniger angenehme alltägliche Leben auf tragische Weise zerbricht. Alles läuft über einen langen Zeitraum ganz normal, im persönlichen Leben, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde und so weiter. Und wir bemerken oft nicht einmal, wie gut es uns eigentlich geht oder gegangen ist. Es wird für uns eine Selbstverständlichkeit. Dann passiert aber plötzlich etwas, das dem völlig entgegenläuft. Das kann ein überraschender und schlimmer ärztlicher Befund sein für sich selbst oder für einen geliebten Menschen. Ein tragischer Unfall, eine nicht erwartete menschliche Enttäuschung, ein plötzlicher oder auch zunächst nicht bemerkter, schleichender Zerbruch einer für sich selbst lebenswichtigen Beziehung. Das ist dann sehr oft verbunden mit Anfechtungen, die das bis dahin als fest angesehene Fundament des Glaubens und vor allem eben solche Aussagen der Bibel in Frage stellen. Etwas verändert sich plötzlich und unwiderruflich, und wir stehen hilflos und ohnmächtig davor. Im Extremfall zerbricht der gesamte bisherige liebgewonnene, gewohnte Alltag. Und es beginnt ein schwer beschreibbarer neuer Zustand, oft verbunden mit tiefen Schmerzen, seelisch, manchmal auch körperlich. Wenn einen eine solche Krise befällt, will man sie zunächst verleugnen. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kenne ich doch nur von Hörensagen. So etwas kann und darf mir doch nicht passieren. Es ist wie ein Albtraum, aus dem man hoffentlich bald erwacht und man das nur bis dahin geführte, in Anführungsstriche, normale Leben weiterführen kann. Mit diesem Trugbild kann man vielleicht eine Zeit leben, aber dann gerät man zunehmend unter seelischem Druck. Entschuldigung. Solche Krisen bedeuten ja auch immer, es gerät in unserem Leben etwas ins Wanken. Ja, manchmal zerbricht sogar etwas in uns. Da sterben Illusionen, die wir uns vom Leben gemacht haben. Da stirbt die Illusion mancher selbstbewusster und vermeintlich starken Persönlichkeit, alles im Leben selbst im Griff zu haben. Oder durch ein je nach Charakter bei anderen die Illusion, durch ein angepasstes Leben zu erreichen, von allen geliebt zu werden. Oder die Illusion mancher Christen, durch ein frommes Leben, auch unter Berufung auf unseren Bibelvers, Anspruch auf ein erfolgreiches und glückliches Leben zu haben. Der zunächst vorhandene tiefe Schmerz, zum Beispiel über eine schwere Enttäuschung bei einer Beziehungskrise, verwandelt sich dann oft in Zorn. Und in der Regel folgen bittere Anschuldigungen. Das kann doch nicht meine Schuld sein. Das hat man mir angetan. Oder bei einem plötzlichen Tod, einer schweren Verletzung, einer unhaltbaren Krankheit eines geliebten Menschen oder einer schlimmen Diagnose für sich selbst, kann sich der Zorn sogar gegen Gott richten. Warum muss ich dies Leid erleben? Warum muss gerade ich ohnmächtig den Schmerz eines geliebten Menschen mit anschauen? Wie oft wurde Gott schon die Warum-Frage gestellt? Meist ohne eine Antwort darauf zu bekommen. Dann kann Zorn auch auf Gott selbst oder vielleicht noch schlimmer, Resignation bis hin zur Depression und Abwendung vom Glauben die Folge sein. Der Schmerz an sich ist, so ungern wie wir das hören mögen, eigentlich ein wichtiges Gefühl in unserem Leben. Und er birgt normalerweise immer die Chance eines Neuanfangs in sich. Aber wenn der Schmerz zu einem Dauerzustand wird, entsteht eine für die Psyche des Menschen gefährliche Situation. Hier ist eine Kraft am Werk, die Leben regelrecht vernichtet. Wenn wir verbittert und hoffnungslos ohne Perspektive für die Zukunft dastehen. Das Vertrauen auf Gottes Verheißung und seine Liebe zu uns Menschen kann dabei zerstört werden. Dass man sich durch die Abwendung von Gott und oft auch von der Gemeinde selbst am meisten schadet und dass dadurch alle Lebensfreude verloren geht, merkt man dann vielleicht zu spät oder gar nicht. Und selbst wenn, leider ist es auch oft so, dass man im Schmerz und Resignation verharren möchte. Mehr als im Vertrauen auf Gottes Liebe in die Zukunft. Wer in der Resignation oder in Verbitterung verharrt, fühlt sich meist absolut im Recht und nimmt die Verbitterung in Kauf oder im Extremfall pflegt er sie sogar. Psychische Störungen wie Schlaflosigkeit und so weiter bis hin zu Depressionen, Vereinsamungen und so weiter sind die Folge. Ich weiß, ich zeichne bis hierhin ein düsteres, fast resignierendes Bild. Aber Gott sei Dank muss es nicht so weit kommen. Und selbst wenn, gibt es immer einen Ausweg. Ein Aber, wie wir das so sehr auch aus den Psalmen kennen, die oft mit bitterer Klage beginnen und die dann mit dem Aber kommen. Aber diesen Weg können wir sicher nicht aus eigener Kraft gehen. Selbst wenn man es wollte, es ist unmöglich, einfach zu sagen, ich vergesse jetzt alles. Den Schmerz, das Leid geliebter Menschen, das Gefühl der Gottlosigkeit schiebe ich zur Seite, freue mich wieder am Leben und gehe hoffnungsvoll in die Zukunft. Das klappt nicht. Zum Glück wird so etwas Unmögliches aber auch gar nicht von uns erwartet. Sondern wir dürfen trotz allem darauf hoffen, dass in der tiefsten Dunkelheit, in der man vielleicht das traurigste Kapitel seines Lebens durchlebt, die große Verheißung und das Wissen in uns wächst, das im Psalm 23 so wunderbar ausgedrückt wird. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott geht also gerade auch mit den Menschen, die sich im finsteren Tal befinden. In all unseren Schmerzen sind wir nicht verlassen. Der Schmerz wird vielleicht zunächst bleiben, aber wir werden eben nicht damit allein gelassen. Gott kennt unser Leben und in dem Weg Jesu Christi auf Erden ist ihm kein noch so großer Schmerz und kein noch so großes Leid unbekannt. Und Gott liebt uns so sehr, wie wir es uns ja gar nicht ausmalen können. Ich darf zitieren aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Kern der Aussage von Paulus in unserem Text liegt also nicht in der Verheißung eines sorgenfreien Lebens, so sehr Gott selbstverständlich auch direkt in unser Leben eingreifen und Wunder tun kann. Der Kern liegt in einer veränderten Perspektive. Schmerz, Sorgen und Nöte sind oft noch da, aber sie erscheinen in einem anderen Licht, nämlich im Licht der großen Erlösungstat Gottes und der darauf folgenden Verheißung unseres ewigen Lebens. Wir haben einen klaren, festen Grund unter den Füßen, nämlich den ewigen und unerschütterlichen Heilswillen Gottes. Ist unser Leben also einmal voller Not, Leiden und Versuchungen, das alles kann und soll die Gewissheit unserer Vollendung in der Ewigkeit nicht zerstören. Unsere Hoffnung baut in schweren Zeiten also nicht auf ein positives Denken, nicht auf Wunschdenken, nicht auf Verdrängen oder auf einen, was ja eigentlich schön ist, angeborenen Optimismus, sondern sie baut einfach darauf, dass unser Gott immer noch der Herr der Welt ist und auch bleiben wird. Dass er alles unter Kontrolle hat und uns über allem Verstehen unbeschreiblich liebt. Wir dürfen wissen, unser Leben ist keine Anhäufung von Zufällen, Missverständnissen, Glück oder Pech. Gott hat einen Plan mit uns und für uns. Und weil das so ist, dient alles, aber auch wirklich alles zu unserem Besten. Aber diesen Plan werden wir hier auf Erden, wenn überhaupt, oft erst im Nachhinein sehen. Was Gott alles Gutes an uns getan hat, das sehen wir oft erst, wenn es uns mal nicht so gut geht. Und wir werden auch dann immer noch Gottes Plan nur in Bruchstücken erkennen. Krisen und scheinbar unüberwindbare Schwierigkeiten gehören also zu unserem Leben und sind übrigens auch schon deshalb wichtig, um uns die Abhängigkeit von Gottes Gnade deutlich zu machen. Rick Warren, den ich in diesem Zusammenhang gerne mal zitiere, hat in seinem Buch schon vor längerer Zeit Leben mit Visionen einmal nachdrücklich und einprägsam ausgedrückt. Sie werden erst verstehen, dass Gott alles ist, was sie brauchen, wenn Gott alles ist, was sie noch haben. Auch die Psychologie beschreibt das menschliche Leben als eine ständige Folge von Reifens- und Werdenskrisen, obwohl deren Antworten und ihre Ratschläge mich nicht ganz überzeugen. Aber Krisen sind für unsere Entwicklung und unseren Reifungsprozess also, und da wiederhole ich mich, wichtig, so schmerzhaft sie auch sind. Im Übrigen ist der eigene Wille oft viel zu schwach, wenn man im Alltagstrott ist, um wirkliche und wichtige Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Wir Menschen müssen daher wohl leider oft erst in eine tiefe Krise geraten, die uns bewegen kann, uns wirklich zu verändern. Nehmen Sie die Bekehrung des Paulus selbst. Er hat sich nicht aus freien Stücken entschieden. Er wurde von der Realität, von der Gegenwart Gottes so überwältigt, dass er keine andere Wahl hatte, als sein bisheriges und ihm doch gefallenes Leben in Frage zu stellen. Alles, woran er bis dahin geglaubt hatte, zerbrach. Aber er hat einen herrlichen neuen Lebensinhalt gefunden, obwohl sein Weg natürlich alles andere als leicht war und er trotz aller Bitten an Gott sein Leben lang nicht von einer uns nicht genau bekannten, aber wohl doch nicht leichten Krankheit geheilt wurde. Nun können wir leider, wie gesagt, auch an Krisen zerbrechen. Aber wir können durch schmerzhafte Erkenntnisse unserer Ohnmacht auch offen werden für das Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht hat. Jedes noch so große Problem bietet die Gelegenheit, unseren Charakter zu entwickeln. Gott kann Krisen dazu benutzen, um uns zu formen und zu verändern. Vielleicht soll ein bestimmtes Ereignis uns zum Beispiel zum Loslassen zwingen. Da geistliches Wachstum oft nur gelingen kann, wenn wir aufhören, uns an Dingen festzukrallen, wie Geld, Macht, unsere gesellschaftliche und berufliche Position, auch unsere Fitness, unsere körperliche und intellektuelle Kraft, oder wenn wir uns festkrallen an geliebte Menschen. Statt uns immer nur um uns selbst zu drehen, sollen wir zuerst auf Jesus und seinen Plan für uns schauen und uns nicht ständig auf unser Wohlergehen, auf unsere Probleme oder unsere körperlichen und seelischen Schmerzen konzentrieren. Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber Corrie ten Boom, die während des Nazi-Regimes im Konzentrationslager für uns unbeschreibliches Leid erfahren hat, beschreibt, wie viel Macht darin steckt, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Sie schreibt, Wenn sie auf die Welt schauen, verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, werden sie depressiv. Aber wenn sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe und Geborgenheit finden. Hier möchte ich etwas ergänzen. Zuerst sollen wir also den Blick auf Jesus richten und Ruhe finden, neue Kraft schöpfen und uns dann dem Nächsten zuwenden. Für ihn da zu sein, das ist bei aller eventuellen Schwachheit, auch im Alter, im Gebet immer noch möglich. Von sich weg auf den Nächsten zu schauen, bedeutet die Dinge umgekehrt zu sehen, als die Gesellschaft und wir persönlich gewohnt sind. Ich weiß, das ist mehr als schwierig und das Thema wäre einer gesonderten Betrachtung wert. Aber denken wir immer daran, der allmächtige Gott hat uns zuliebe, um uns zu helfen und zu retten, einen merkwürdigen Entschluss gefasst. Er beschloss, all unsere Schuld auf sich zu nehmen, und opferte sich in Jesus für uns selbst am Kreuz. Er hat uns in seiner unerfindlichen Güte und Barmherzigkeit die Hand gereicht. Und wir müssen unbedingt lernen, unseren Mitmenschen auch im Licht dieser Liebe zu sehen, die uns zuteil geworden ist. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Viele tief überzeugte Christen stehen treu zu ihrem Glauben und bekennen ihn öffentlich und freudig. Gott sei Dank. Doch plötzlich kann sich ein Schatten einer Krise oder eines scheinbar großen Misserfolges auf ihr Gemüt legen und sie beginnen an sich selbst und quasi als Selbstschutz dann auch an ihren Nächsten oder sogar an Gott zu zweifeln und schließlich vielleicht sogar zu verzweifeln. Finden Sie ein geringes Echo, kann die Folge sein, dass Sie sich resigniert und verbittert zurückziehen. Oder Sie geben eine Verantwortung für und in der Gemeinschaft auf, in der Sie bis dahin gelebt haben. Entweder Sie beschränken sich dann auf den persönlichen Bereich oder Sie stehen einer Gemeinschaft ähnlich denkender Menschen nahe, wo Sie Bestätigung finden und bleiben nach meiner Überzeugung bei der Krisenbewältigung dann auf halbem Weg stehen. Sie sehen sich in einer falschen Opferrolle, denn alle, und ich betone, alle Christen kennen Zeiten innerer und äußerer Dürre. Auch die Bibel ist voll solcher Personen. Denken wir an die schlimme Leidensgeschichte Hiobs. Und die wichtigste Aussage Hiobs in solchen Zeiten der Krise und der Anfechtung ist ganz kurz, aber prägnant. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Martin Luther King formulierte hierzu Folgendes: Gott ist auch in der Finsternis der Verzweiflung bei uns. Er gibt uns die Kraft und den Mut, trotz allem vorwärts zu gehen. Und ich möchte noch einmal Paulus ergänzen, und damit schließt sich der Kreis. Und denen, die Gott lieben, dient tatsächlich alles zum Besten. Diese Glaubensgewissheit, die wünsche ich uns allen. Amen.